Ja, meine lieben und teuren Geschwister, wir grüßen uns ganz herzlich. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass ich nicht nur im Geist und in der Seele, mit der Seele unter euch wäre, sondern auch meinen Körper mitbringen könnte. Aber das geht nicht ohne weiteres. Also, wir grüßen uns. Und das auch von Annemarie und allen Bewohnern des Hauses hier. Herzliche Grüße und haben uns auch riesig gefreut über die Adventsgrüße vor 8 Tagen durch den Jürgen. Ja, war schön, mit euch so verbunden sein zu können. Es ist ja, also für mich etwas außergewöhnlich. Ich sitze hier in Langensteinbach in unserer Stube. Oh, und sehe euch im Dorf Chemnitz in der Versammlung sitzen. Also wie das angehen und zugehen soll, das ist schon ja ein kleines Wunder in der Technik. Auch, dass ich so mit meinem Geist und in der Sprache und im Bild unter euch bin, ja, also eine große Freude. Wir dürfen uns miteinander aber auch aneinander freuen. So, nun zu unserem Thema. Jesus von Nazareth, wer war dieser Mann? Teil 2. Wir waren ja, das hat der Tobias gesagt, im April schon einmal mit diesem Thema beschäftigt. Im Juni. Und weil das so wichtig ist, reden wir heute Morgen noch einmal darüber. Das letzte Mal, da haben wir ja gefragt, wie kommt denn der von aller Schöpfung zuvor gezeugte Sohn Gottes in die Maria hinein und wird dann in Bethlehem geboren? Kann das überhaupt sein? Kann das angehen? Wie gesagt, wir haben eine Stunde darüber nachgedacht und versucht, darauf eine Antwort zu finden. Jesus von Nazareth, wer war dieser Mann? Diese Frage wäre ja etwas ganz Nebensächliches, wenn wir nicht zu diesem Mann jeden Tag mehrmals beten und unser Leben ihm zur Verfügung gestellt hätten, der die ganze Weltallgeschichte lenkt und in seinen Händen hält. Denn wir gehören ja, und das jeden Augenblick, mit ihm zusammen und haben mit ihm zu tun. Deshalb könnten wir vielleicht über ihn 3 große Zeitstationen sehen. Die erste Station: als gezeugter Sohn Gottes und Mitschöpfer des Alls, seine Existenz bekam er also nicht mit der Geburt durch die Maria in Bethlehem. Er war schon vor der Schöpfung von Raum und Zeit als ein gezeugter Sohn mit seinem Gott und Vater Wesenseins in einem Gespräch mit seinen Jüngern sagt er ihnen, er sei, bevor Abraham war, schon da gewesen. Er ist ja auch oftmals als mitfolgender Fels im Alten Testament und vielen anderen Berichten, also vor der Geburt in Bethlehem, beschrieben und dort zu finden. Wir könnten zusammenfassen, was im Kolosserbrief steht: Das All ist aus ihm, durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und er, der Sohn und Christus, ist als einzig gezeugter Sohn vor aller Schöpfung Und das All hat sein Bestehen allein in ihm. Und er ist auch das Haupt von allem. Sein riesengroßer Spannungsbogen. Von seiner Schöpfung bis dann er wirklich das Haupt über das ganze Weltall sein wird. Ja, das lesen wir im Kolosserbrief. Nichts ist ohne ihn und auch außerhalb von ihm entstanden und geworden. Wir könnten eine ganze Stunde darüber sprechen. Der Manuel Künzel aus München, der hat dieses Jahr in Neudorf einen sehr klaren Dienst darüber getan. Und ich habe 2019 auch dort in Bethlehem Stift schon einmal ebenfalls über das Thema der Vater ganz allein. Gibt's das? Der Vater ganz allein, als es noch keinen Sohn gab. Und die Äonen nach der Zeugung seines Sohnes, da habe ich dort gesprochen. Das wäre die erste Station. Und die zweite Station von dem Mann von Nazareth wäre dann die Erniedrigung im Fleisch. Und das in der Gestalt eines Menschen hier auf Erden, einschließlich seiner 3,5-jährigen Wirkungszeit. Und die dritte Station wäre die Erhöhung und die Verherrlichung nach seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist uns ja alles klar vor Augen gestellt, dass dieser Mann von Nazareth nicht erst mit der Geburt in Bethlehem seinen Anfang nahm. Er war schon Sohn, bevor ihn die Maria geboren hat. Und der Begriff Sohn verbietet uns zu denken, dass er als Sohn schon ewig existent war. Ein Sohn wird zuerst gezeugt und hat damit auch einen Ursprung, einen Beginn und einen Anfang gehabt. So wie er ja auch den Abschluss, das Ziel und die Vollendung der Weltallgeschichte bildet. Es ist eine Vollendung, die das gesamte Schöpfungsall umfasst und dabei keine einzige Ausnahme macht. Erst wenn das erreicht sein wird, wenn das All seinen Platz unter dem Christushaupt eingenommen hat, dann hören auch die Äonen auf. Dann hört insgesamt die Heilsgeschichte auf, weil nichts mehr zu retten gibt. Und der Sohn sich dann unterstellt, sich wieder seinem Gott und Vater unterordnet, damit er allein sei Gott alles in allen. Übrigens, das Vatersein Gottes kann doch nur über den Weg einer Zeugung erfolgen. Und er wird uns in seinem Wort sehr klar beschrieben. Ich weiß das, solche Gedanken sind kleinen Kindern und Säuglingen im Glauben völlig fremd. Den Söhnen aber sind diese eine Glückseligkeit, eine Kostbarkeit und allerhöchster Gewinn, darüber einmal nachzudenken. Wie gesagt, für uns heute käme morgen die zweite Station in Frage. Jesus von Nazareth als Mensch mit einem wichtigen Sendungsauftrag. Ohne Zweifel hat Gott, der Vater, seinen Sohn wegen des Werkes der Erlösung am Kreuz mit einer allversöhnenden Rolle und Bedeutung auf diese Erde kommen lassen. Vor allem, wenn er als Lamm für die Sünde des Kosmos sterben sollte. Aber wie könnte je ein geistgezeugter Sohn als Lamm sterben? Dazu musste er einen sterblichen Körper annehmen, und den bekam er durch die Maria, seiner Mutter. Er bekam keinen sündigen Körper von ihr, sondern einen vom Tod infizierten sterblichen Körper. Das ist ein großer Unterschied, der bisher auch in der Verkündigung überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde. Wir wissen ja das Drama in der katholischen Kirche. Da müsste man extra die Maria zu einer unfruchtbaren Gestalt machen, damit sie etwa nicht die Sünde weitergeben könnte. Also wir haben das letzte Mal ausführlich über diese Problematik ja gesprochen. Es musste ein Ausgleich wegen der Verschuldung der Geschöpfe und des Kosmos erbracht werden. Es musste wegen der Schuld bezahlt werden. Und der Tod des Sohnes am Kreuz entsprach der Kaufsumme, das Lösegeld, was Gott bezahlen musste, wenn er die in Sünde gefallene Schöpfung wieder aus den Händen des Widerwürgers Satan zurückhaben wollte. Gott bezahlte mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz die Sündenrechnung aller Zeiten und aller Geschöpfe. Er bezahlte sie an Satan und allen, die Anklage erhoben haben. An Gott, seinem Vater, brauchte der Sohn nicht zu bezahlen, weil er diesen Preis nicht gefordert hat. Und weil ein im Geist gezeugter Sohn nicht sterben kann und auch nicht sterben konnte, kam er ins Fleisch und wurde als sterblicher Mensch ohne Sünde geboren. Und als solcher kam er nicht nach Rom, auch nicht nach Syrien oder Ägypten, sondern wohin kam er? Wohin? Er kam in sein Eigentum. Das war sein Volk im Lande der Väter Eretz Israel. Doch schon bevor dieser Sohn Gottes von der Maria geboren wurde, sagte der Engel Gabriel zu ihr: Dieser wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, über das Haus Jakobs, Israels, wird er für die Äonen König sein, und seine Königsherrschaft wird keinen Abschluss haben. Denn ein Kind ist uns geboren. Dieses uns ist mit nichts anderem gefüllt als mit dem Volk Israel. Ich weiß, das wird heute Morgen etwas schwierig, weil wir vielleicht ganz neu darüber nachdenken müssen, wer dieser Mann von Nazareth eigentlich war. Die lichtvolle Engelwelt war bei der Geburt ja auch zugegen und teilte das Ereignis auch ein paar Hirten auf dem Feld mit. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, Ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk Israel sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt, das ist das Territorium Israels, ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und nun beginnt das große Malheur. Wir lesen unmissverständlich den Text und verstehen ihn nicht, was wir gelesen haben. Wer hier denn gemeint ist? Doch nicht wir, sondern einzig und allein ein Volk, das eine jahrtausendlange Geschichte hinter sich hatte. Ganze Bibelteile werden diesem Volk weggenommen und auf die Weltbevölkerung umgelegt, und es wird alles vergeistigt und für die ganze Menschheit übertragen. Das nennt man dann die Enterbungstheologie. Darin wurden wiederum jahrtausende lang Kirchen und Gemeinschaften gelehrt, und das bis auf den heutigen Tag. Eine ganz fatale und folgenschwere Fälschung. Vielleicht lesen wir einmal ganz gleich zu Anfang einen sehr wichtigen heilsgeschichtlichen Text des Zacharias in Lukas 2 über den speziell damals begonnenen Zeitabschnitt. Da werden wir im Geist zurechtgerückt, wie falsch alles ausgelegt und gepredigt wird, bis in unsere Zeit hinein. Daran hat sich nichts geändert. Lukas 2. Es gab in Jerusalem einen Mann mit Namen Simeon, der hoffte und hatte die Verheißung, dass er den Tod nicht sehe, ehe er den Messias, den Gesalbten, gesehen hatte. Und tatsächlich in den Tagen kamen die Eltern und brachten das Knäblein in den Tempel. Er nahm es in seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden, denn meine Augen haben deine Rettung gesehen, welche du bereitet hast, vor dem Angesicht der Völker ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also dieser Mann hatte Einblick, dass mit dem Messias Rettung angebrochen ist, über sein Volk bis hin zu den Nationen. Ja, es ist doch höchst unanständig, wenn ich zum Beispiel als Ehemann Briefe öffne, die an meine Annemarie gerichtet sind. Zum Beispiel, wenn es um die Rente ginge oder meinetwegen um eine Unterleib-OP. Das geht doch gar nicht. Nur die Theologie und die Frömmsten der Frommen, die wollen alles für sich haben. Jedes verheißungsvolle Schriftzeugnis, jede segensvolle Verheißung muss für sie passend gemacht werden. Die Flüche, die lässt man aber gerne bei Israel. Die Christenheit, so wird fälschlicherweise gelehrt, ist ja schon seit 2000 Jahren das neutestamentliche Gottesvolk und darf deshalb alles für sich beanspruchen, weil dieses Volk Israel für immer erledigt ist und für Gott nicht mehr in Frage kommt. Das ist doch nichts Neues. Man hört es ja, vor allen Dingen in diesen Tagen. Da wird der Text ausgelegt aus der Johannes-Offenbarung. Da wird von 144.000 geredet oder von der unsichtbaren Schar und den Versiegelten. Alles ist Gemeinde. Hat mit Gemeinde im Eigentlichen nichts zu tun. Aber wir merken schon, es wird alles heruntergebrochen, für das fromme Ich passend gemacht. Ja, also das, was sich als Reaktion seit dem 7. Oktober von Gräueln durch die Hamas in Israel abgespielt hat, ist von Seiten der Kirchen und der Frommen, der Theologie insgesamt, weltweit eine einzige Ohnmachtserklärung. Keine einzige Stimme hat sich erhoben und hat protestiert. Ein Skandal ohnegleichen. Dann nimmt die Politik eher Stellung als die Frommen. Lieber wäre man mit den Palästinensern auf den Straßen mitmarschiert. Das hat alles schon eine sehr eine schwere Entwicklung genommen. Mit dem Text aus 2. Timotheus 3,16, da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Mit diesem Text wird alles gleichgebügelt, eingeebnet. Aber es steht doch anschließend, dass alles geschriebene Wort nützlich ist, an erster Stelle zur Lehre, zur Belehrung. Das heißt, ich muss wissen, wo eine Schriftaussage eingeordnet und zugeordnet und hingestellt werden soll. Was an erbaulichen Ermahnungen geschrieben ist, eben, weil Israel ja das gleiche Fleisch hatte und hat wie die Nationen, das ist alles verwendbar. Aber eine besondere Bestimmung, wie zum Beispiel Israel hat, für die Erde und den Dienst an Nationen, kann man nicht mit der Berufung der Gemeinde und das als Glied an dem Christusleib gleichsetzen. Ja, auch die letzte Generation weiß nur selten davon. Und es gibt nur wenige, mit denen man über diese Dinge sprechen kann. Wir werden noch einige Schriftzeugnisse anschauen. Dieser geistgezeugte Sohn verließ die Herrlichkeit und kam als Mensch in das irdische Dasein. Seine Kindheit und Jugend verlebte er mit 5 Stiefgeschwistern in Nazareth. Dort erlernte er von seinem Vater das Handwerk eines Schreiners. Aber mit ungefähr 30 Jahren begann der Mann von Nazareth den eigentlichen Auftrag seines himmlischen Vaters zu erfüllen und vollendete mit dem Tod am Kreuz als Sohn Gottes das ihm aufgetragene Werk. Und nun schauen wir uns diesen Mann etwas genauer an, was er tat und was er zu sagen hatte. Er selber beschränkt seinen Dienst und seinen Auftrag mit den Worten, ich bin nicht gesandt, als nur zu den Schafen des Hauses Israel. Denn ich sage euch, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung, die Beschneidung gehört einzig und allein, wohin? Zum Volk Israel. Ich bin ein Diener der Beschneidung geworden, um die Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Liebe Geschwister, diese Aussagen, die waren für mich vor 50 Jahren ein Paukenschlag, weil ich völlig anders gelehrt worden bin. Demnach hätten wir als Nationen gar keinen Anspruch auf den Mann aus Nazareth. Mal drüber nachgedacht. Die Zeugnisse sind doch eindeutig. Er kam, wohin kam er? Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen, das waren nicht die Gemeinde. Das waren auch nicht die Römer und die Ägypter, sondern die Bürger des Landes, die Israeliten, die nahmen ihn nicht an. Zuerst suchte er sich 12 Jünger, die späteren Apostel, und zog mit ihnen 3,5 Jahre durchs Land. Es war ein für ihn begrenzter Zeitrahmen. Die Schrift spricht von Kairos. Den Begriff haben wir gelernt, einzuordnen oder zuzuordnen. Das ist nicht Chronos generell, sondern Kairos ist ein begrenzter Zeitrahmen. Und in diesen Zeitrahmen schickte der Vater ihn auf diese Erde. Ein Kairos seiner Wirksamkeit. Und nun fragen wir, was hat dieser Mann getan? Was hat er gesagt? Was hat er verkündigt? Und wie beschreibt er seinen Auftrag? Weshalb hat er die Herrlichkeit des Vaters verlassen? Und nur gelegentlich spricht er ja von seinem Tod und der Auferstehung. Aber die Jünger von ihm verstanden kein einziges Wort. Und wenn er Wunder tat, dann gebot er ihnen, dass sie es niemand sagen sollt. Da frag ich natürlich, wieso eigentlich? Sollte nicht dieser Jesus proklamiert werden als der Retter der Welt? Warum sollte man das, was er tat, an Zeichen und Wunder nicht bekannt machen? Weitersagen, proklamieren. Ja, wieso sollte das Volk nicht wissen, wer er sei? Das war ihm schon nicht ganz egal, denn von seinen Jüngern wollte er das wissen, wie sie und auch die Leute über ihn dachten. Das Bekenntnis seiner Jünger, das wissen wir, das war sehr klar. Nach langem Hin und Her, der Petrus, du bist der Sohn. Du bist nicht Gott. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auch riss Gott zweimal die Himmel auf. Und eine Stimme ertönte, dies ist der Sohn meiner Liebe. An dem habe ich all mein Wohlgefallen. Den sollt ihr hören. Aber trotz Zeichen und Wunder glaubte das Volk nicht an ihn. Vielmehr versuchten sie, ihn umzubringen und zu töten. Und bei dem Bibellesen ist uns aufgefallen, erst in den letzten Jahren. Da gab es nämlich 3 Gruppen, die immer wieder in seinem Umfeld und Blickfeld standen. Das waren seine Jünger, das war die große Volksmenge. Und die Schriftgelehrten, die Ältesten, die hohen Priester und die Pharisäer. Das war die gesamte Fachwelt der damaligen Theologie. Vielleicht könnten wir diese 3 Gruppen, wenn wir unsere Bibel lesen, unterschiedlich ausmalen. Hochinteressant, was wir da erkennen und zutage fördern können. Dieser Mann Jesus von Nazareth, der predigte und lehrte 3,5 Jahre öffentlich in den Synagogen und im Tempel, das Volk und seine Jünger. Und dabei sprach er Klartext. Aber auch manchmal verhüllt in Gleichnisse. Und da steht extra dort, die Gleichnisse sind nicht deshalb, weil man das dann besser versteht, nein. Gleichnisse wurden geredet, damit das Volk nicht verstehen sollte. Was er redet, da fragen wir natürlich, wieso? Wieso sollte das Volk nicht verstehen, was er redet? Liebe Geschwister, tun wir uns doch den Gefallen und hinterfragen wir das, was wir lesen. Und übernehmen nicht irgendetwas, was schon 20, 40, 100 oder tausend Jahre geredet und gepredigt worden ist. Ja, sollte etwa das Volk nicht mitbekommen, wen Gott zu ihnen gesandt hatte? Also die Frage erübrigt sich doch, wenn wir solche Texte lesen. Manchmal verbot er auch Menschen, von ihm weiterzuerzählen. Das finde ich sehr sonderbar. Oder was sagt ihr dazu? Wenn wir in Johannes 12, 40 lesen, darum konnten sie nicht glauben. Wer konnte nicht glauben? Das Volk. Und das unseren Herrn zuhörte. Weil, jetzt kommt die Begründung, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er, der Allerhöchste, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, auf dass sie nicht sehen, mit den Augen, mit den Ohren hören und nicht wahrnehmen und mit den Herzen nicht verstehen und sich bekehren und ich sie rette. Das ist ein Zeugnis. Das wird ja mehrmals im Neuen Testament wiederholt. Ich habe gestaunt. Ich sag mal, in den letzten 10, 20 Jahren ist in mir ein Bild gereift, was ich früher nicht hatte. Jedenfalls nicht so klar. Seine Jünger waren ja von dem Prachtbau des Tempels, die waren so entzückt. Die haben geschwärmt und waren begeistert. Aber ihr Herr sagte, was sagt der Herr? Kein einziger Stein wird auf dem anderen bleiben. Das wäre ja das vollständige Chaos. Das wäre der Zusammenbruch. Wenn es keinen Tempel mehr geben würde. Und neugierig und gespannt fragt sie dann, gleich anschließend sind sie dann auf dem Ölberg gegangen und fragten, wann, Herr, wird denn das geschehen? Wenn der Tempel zusammenbricht, und wann wirst du dein Königreich, die Königsherrschaft, und zwar in Israel, wieder aufrichten? Es war ein festgesetzter Zeitrahmen, ein besonderer Kairos, wo der Mann aus Nazareth, der Sohn Gottes, seinen Auftritt nahm und hatte. Markus 1, 15. Die Zeit, der Kairos ist erfüllt. Das sind diese 3,5 Jahre. Und das Reich Gottes ist mit der Person, in seiner Person, Jesu Christi, nahe gekommen. Tut Buße, sinnet um und glaubet an das Evangelium. Das ist doch für uns überhaupt nichts Neues. Das haben wir doch schon über 50 Jahre gehört. Ich versuche nur, einiges wieder aus der Erinnerung zurückzurufen. Matthäus 4, 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte. Ja, wichtig. Das müssen wir ausmalen. Was predigte er denn? Das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Ja, geht gar nicht anders. Wir überlesen nicht den Text, sondern wir hinterfragen ihn. Wir hinterfragen ihn. Was lehrte dieser Mann denn? Der Mann aus Nazareth. Er lehrte das Evangelium des Reiches, das für Israel verheißen ist und kommen wird. Das predigte er. Und das ist das Reich, wofür die ganze Christenheit jeden Tag, jeden Sonntag betet. Dein Reich komme. Und dann weiß man gar nicht, wohin dieses Reich gehört und für wen dieses Reich bestimmt ist. Nicht für die Christenheit, sondern für Israel ist diese Königsherrschaft bestimmt. Es ist äußerst wichtig, darauf zu achten, was mit diesem Reich zusammengebunden ist, nämlich Zeichen und Wunder, steht auch hier. Reich Gottes verkündigt, kannst du nur sehen im Zusammenhang, dass Menschen geheilt werden, Tote auferstehen. Ja, also, alles, was hier aufgeführt ist, das ist sehr wichtig mitzuerkennen. Matthäus 10,1. Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, da gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ich frage mal, in diese Runde hinein, können wir das ohne weiteres umlegen für uns als Gemeinde? Und da frage ich natürlich, wo sind denn die Zeichen und Wunder? Wo werden denn die Dämonen ausgetrieben? Vers 12. Und diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach. Also, liebe Geschwister, es geht hier nicht um eine Wunschvorstellung, sondern um einen Befehl, den unser Herr ausgesprochen hat. Die meisten kennen nur den Missionsbefehl, aber von diesem Befehl wissen sie nichts. Und er befahl ihnen. Nun geben wir einmal Obacht und hören nicht vorbei, was geschrieben steht. Es beginnt mit einem Befehl, Imperativ. Gehet nicht auf einen Weg der Nationen. Das war doch eine klare Anweisung. Und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Indem ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel kommt auf dieser Erde herab, ist nahe gekommen. In der Person Jesu Christi, heilet Kranke, wecket Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet. Ich frage, wo ist denn heute und in den vergangenen Jahrhunderten etwas davon zu sehen? Ob wir nicht einmal uns selbst hinterfragen müssten, dass wir ein völlig falsches Verständnis haben von diesem Mann Jesus von Nazareth. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dannen hinweg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Jetzt fragen wir noch einmal, und was hat Jesus gelehrt und gepredigt? Das haben wir doch jetzt gelesen. Und was wir gelesen haben, das steht im Worte Gottes geschrieben. Hier stellen sich natürlich einige Fragen. Und es ist schade, dass wir bei einer solchen Verkündigung, ich würde gerne einmal eine Pause machen und würde jetzt einige Fragen stellen lassen und auch beantworten. Das ist dringend nötig. Liebe Geschwister, wenn wir zusammenkommen, warum können wir nicht mit unseren Kindern und Enkeln über diese Dinge reden? Grundlegend, was dann da passiert ist mit diesem Mann, Jesus von Nazareth, sein Auftrag und was heute läuft. Gibt es einen Vergleich zwischen dem Evangelium, das Jesus und die Jünger gepredigt haben, und dem Evangelium, was uns heute aufgetragen ist, zu verkündigen? Ich frage mal rein. Natürlich müsste ich erst klar machen, was das für ein Evangelium ist, aber dafür haben wir heute Morgen keine Zeit. Und ihr wisst doch auch, um welches Evangelium es geht. Gibt's da einen Vergleich? Nein, abermals nein. Dieses Nein müsste jetzt begründet werden. Ich weiß das. Wir haben aber dazu keine Zeit. Eine zweite Frage, die habe ich oft schon in Dorfchemnitz gestellt. Hat Jesus diesen Befehl, nicht zu den Nationen zu gehen, irgendwo aufgehoben? Ich suche ihn noch. Merkt ihr, das Bibellesen ist so aufregend und interessant. Also, ich weiß gar nicht, warum man dabei einschlafen kann. Und jetzt habt ihr auch gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen uns, den Glaubenden, aus den Nationen und dem Volk Israel gibt. Wir waren nämlich als Nationen, in der Zeit des Jesus von Nazareth. Ich weiß gar nicht, ob ich das aussprechen kann und darf. Wir waren damals noch nicht heilsberechtigt. Wir waren im Bilde gesprochen noch Hunde, die von des Herrn Tische den Abfall bekamen. Das waren wir. Wir wissen doch die Geschichten, wenn eine Frau von den Nationen geheilt werden wollte, wie sie betitelt wurde. Der Tod, die siegreiche Auferstehung des Gottessohnes und auch die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Pfingsten, änderte nichts an der gerichtsvollen Aussage des Jesaja und dem Zustand des verstockten Herzens Israels. Jetzt wird's noch mal ganz ernst. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Als Paulus die Israel-Frage in Römer 9 bis 11 abhandelte, betonte er nochmals, er fragt auch sich selbst, was nun? Wie steht es mit dem Volk Israel? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten, nur einen Teil aus Israel, die haben es erlangt. Die wurden nämlich in den Leib des Christus integriert. Die übrigen vom Gros aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Und jetzt nimmt Paulus wieder diesen Text, den unser Herr schon gebraucht hat und den Jesaja vor 600 Jahren vor der Berichterstattung hier ausgesprochen hat. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht, ein Narkotikum, ein Betäubungsmittel verabreicht und gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf diesen Tag, den 10. Dezember 2023. So ist die Situation auch heute noch mit diesem Volk, das ein verstocktes Volk ist. Ja, und warum hat man das nicht beachtet und war der Meinung, wir als Nationen konnten zu jeder Zeit den Glauben Christi erlangen und durch ihn erlöst und gerettet werden? Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Gut zuhören jetzt. Ich habe gekämpft, Jahrzehnte gekämpft, mich mit mir selber und dem Traditionen auseinandergesetzt. Erst durch den Fall, das Verstockungsgericht, Israels Ungehorsam und ihre Zurückstellung und Zerstreuung wurde uns Nationen der Heils- und Rettungsweg freigegeben und ermöglicht. Das ist kein Satz von mir erdacht, sondern das steht genau in Römer 11, Vers 11. Das ist nun für manche etwas völlig Neues. Ja, als Volk, als Gott das Volk Israel als Segensträger beiseite setzte, da wurde die gesamte Heilsverwaltung und die gegebenen Verheißungen mit auf das tote Gleis geschoben. Kennt ihr ja. Ich habe ja die Skizze. Ich zeige sie euch mal. Seht ihr ja. Israel wird auf das tote Gleis geschoben. Und mit diesem toten Kleist wurde die Verfassung, da wurde auch die Verwaltung und das ganze Königreich mit in die Versenkung und auf das tote Kleist geschoben. Die Weichstellung für den Israelzug in die Versenkung und Zerstreuung unter den Nationen war schon zur Zeit Jesu auf Erden umgestellt. Denn Gott hatte bereits einen neuen Mann für das kommende Geheimnis der Gemeinde des Leibes Christi zum Glauben gerufen. Das war der Saul von Tarsus. Und ob dieser Mann, der Saul, ob der unseren Herrn Jesus auf Erden gesehen hat, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Er schreibt, auch wenn wir Christus, den Messias, nach dem Fleisch gekannt haben mögen, das ist der Mann aus Nazareth, so kennen wir ihn jetzt so mit Zeichen und Wunder nicht mehr. Wir bleiben dann nicht mehr stehen, weil dieser Mann ja nach seiner Auferstehung in die Himmel aufgestiegen ist und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät Gottes. Ja, der Mann ist wichtig, heißt notwendig, aber wir bleiben nicht stehen. Aber die Mehrheit der Glaubenden, die Mehrheit, ich möchte sagen 80%, ist bei diesem Jesus auf Erden stehen geblieben. Ein Leben lang. Dieser Saulus, später Paulus, begegnete mehrmals den zu Rechten erhöhten und verklärten und verherrlichten Christus, höchstpersönlich. Erstaunlich. Habe ich auch nicht gewusst. Er berichtet ja von diesen Begegnungen. Ob ich im Leibe war oder außerhalb dem Leibe, das weiß ich nicht. Ich war jedenfalls entrückt und habe Dinge geschaut und gehört, die man nicht erzählen kann. So gewaltig sind diese, auch als er in Jerusalem im Tempel war. Da berichtet er davon. Und ich sah ihn. Ich sah ihn, der zu mir sprach. Eile, beeile dich und gehe schnell, schleunigst aus Jerusalem hinaus. Denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Gehe hin und mache dich auf den Weg. Denn ich werde dich weit weg von Israel weg hin zu den Nationen senden. Überlegen wir doch einmal, ist unser Herr extra aus dem Himmel herabgekommen in den Tempel? Wenn Paulus ihn dort sah, das sollte man mal überlegen, oder? Der Paulus ist also nach oben gehoben worden, auch möglich. Ja, und das, was dieser erhöhte Christus ihm zu sagen hatte, war entscheidend für einen Heilsweg für die Nationen ohne Israel, den es bisher nicht gegeben hat. Ja, vielleicht verstehen wir jetzt besser den Text in Apostelgeschichte 28. Ja, also mir fällt jetzt in diesen Augenblicken so viel ein, geht nicht. Apostelgeschichte 28, da schreibt der Paulus. Und da hat er die Brüder aus Israel extra noch einmal in sein Umfeld versammelt, zusammenkommen lassen. Ja, und dann lesen wir, er verabschiedete sich von ihnen. Als sie aber unter sich uneins waren, kann man sich vorstellen, die gläubigen Israeliten konnten diesen neuen Heilsweg nicht akzeptieren ohne sie Nationen gläubig werden lassen? Nein, das geht überhaupt nicht. Und deshalb lesen wir hier, die waren uneins. Da gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich, hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu unseren Vätern gepredigt und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht vernehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist verhärtet und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihren Herzen nicht zum Verständnis gelangen, so dass ich sie bekehre und ich sie rette. Ja, ist das nicht ein vernichtendes Urteil über sein auserwähltes Israel, dass Gott jetzt einen völlig anderen Weg eingeschlagen hat, nicht mehr mit ihnen und durch sie? Und deshalb sagt Paulus jetzt anschließend, so sei es euch nun Israel kund und bekannt gemacht, dass dieses Heil Gottes, dieser neue Heils- und Rettungsweg ohne Israel den Nationen gesandt ist, sie werden hören. Ja, also diese Veränderung in der Heilsgeschichte Gottes, die stellt alles auf den Kopf. Mit der Himmelfahrt des Gottessohnes war auch der Dienstauftrag des Mannes von Nazareth hier auf Erden beendet. Und die Worte Jesu nahmen ihren Lauf. Welchen Lauf? Wahrlich, Amen, ich sage euch, nicht uns. Lassen wir doch einmal diese Wörter dort stehen, wo sie hingehören. Und sind nicht so egoistisch, dass wir alles sein müssen. In diesem Grund wäre es ja auch fatal. Wahrlich, Amen, ich sage euch, dies alles wird über diese Generation kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und die zu dir gesandt steinigst. Wie oft habe ich deine Kinder um mich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel versammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Dabei ist Gott nicht zu Ende, wenn das Geschöpf den eigenen Willen gebraucht. Von wegen, was machen wir denn aus diesem eigenen Willen, diese heilige Kuh? Er bricht den Willen des Geschöpfes, indem er Gericht ansetzt. Und das war's. Genau das war's. Und das hat unser Herr schon vor Kreuz und Pfingsten ihnen gesagt. Jerusalem, Jerusalem, ihr habt nicht gewollt. Die Folge davon ist, nunmehr wird sehr klar. Bitte malen wir doch das aus, euer Haus Israel. Was wird das werden? Das Haus Israel wird zur Wüste und verödet werden. Und die Theologie setzt dahinter, für immer und in alle Ewigkeit. Steht nicht da. Steht nicht da. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis, jetzt kommt dieses bis, dieses einmalig wunderschöne, heilsgeschichtliche bis, wo dieser Gerichtsweg, die Wüste Israel zu Ende ist, endlich zu Ende ist. Und wir können nur fliehen, wenn wir für Israel beten, dass dieses bis geschieht. Der Auslöschung Israels, bis ihr, ich füge jetzt ein, einst bei meiner sichtbaren Wiederkunft ausruft, gepriesen und verherrlicht sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hier endet die Schlafsucht, das Narkotikum, hier endet auch der Fluch, den Jesaja über sein Volk ausgesprochen hat. Und hat es in die Wüste der Nationen geschickt. Und wir sind eine Generation wie keine andere, die die Rückführung dieser Söhne und Töchter Israels erlebt. 75 Jahre. Das Volk Israel im eigenen Lande. Und mögen die Vereinten Nationen noch einen Beschluss und der Weltsicherheitsrat noch mehr Beschlüsse fassen, das Land auszulöschen. Er wird es hindurchbringen. Hier haben wir es gelesen, dass die Wüste Israels ein Ende haben wird, bis ihr sprecht. Bis ihr sprecht. Gelobt sei, der kommt. Das ist der sichtbare Christus, der Messias, der kommt. Und da wird das ein Ende haben. Ja, also bei diesem Text könnte man eine Stunde stehen bleiben. So wichtig sind diese Aussagen. Noch einmal zusammenfassend den Gedanken und dann machen wir Schluss. Bei diesem Text ist so vieles zu beachten. Aber wir müssen das uns jetzt versagen. Ich fasse zusammen, das Volk Israel wurde vor 2000 Jahren in die Wüste der Nation geschickt. Pogrome und Holocaust begleiten sie bis in unseren Tagen. Dieses lange Zeittal geht jetzt zu Ende. Ich betone es. Es geht jetzt zu Ende. War aber gefüllt mit einem Geheimnis, das der Gemeinde, den Leib des Christus, wo er das Haupt ist. Damit ist das Zeittal gefüllt worden. Erst wenn diese Gemeinde zur Vervollständigung des Christus entrückt, liebe Geschwister, wir nehmen keinen Platz neben Christus ein, wie die Braut und das Weib, sondern wir sind ein Teil seiner selbst. Der Leib des Christus ist somit die Vervollständigung des Hauptes. Erst wenn diese Gemeinde zur Vervollständigung des Christus entrückt und nach oben geholt worden ist, wird er mit dieser Gemeinde nicht als Mann von Nazareth, sondern als Messias und König aller Reiche des Kosmos mit Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Und seine Füße wird er nicht auf Europa setzen, weder auf London, Paris noch Berlin, sondern auch nicht in Südamerika oder viele warten diesen Messias in der Ukraine. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Juden in die Ukraine fliehen, weil sie meinen, dort kommt der Messias wieder. Nein, nein, steht ausdrücklich da. Er wird seine Füße setzen auf den Ölberg. Und dass wir wissen, der Ölberg ist nahe bei Jerusalem, dass wir das nicht verwechseln. Dann wird auch die Johannes-Offenbarung seine Erfüllung haben. Wenn wir lesen, ganz am Schluss, der Geist und die Braut sagen, nicht die Gemeinde, die ist dann mit ihm schon längst bei ihm. Der Geist und die Braut sagen, komm, ja, ich, Jesus, komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Und über dieses Kommen, nicht als Mann aus Nazareth in Niedrigkeit, sondern in der ganzen Energie und Herrlichkeit Gottes, dieser erscheinende Sohn mit den Söhnen und den Gliedern seines Leibes, da werden wir dann, wenn es sein kann, das nächste Mal Fortsetzung machen. Das wäre dann die dritte Station von diesem Mann von Nazareth. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist unser himmlischer Vater. Und wir danken auch deinen und unseren Herrn Christus für das Geschenk des neuen Lebens, für die Gabe des Heiligen Geistes und die Gnade, die uns gerettet hat, dass sie uns erfüllt und durchdringt. Wir danken dir für diesen außerordentlichen und außergewöhnlichen Weg, als Glieder deines Christus eingebaut zu sein, jetzt gerettet zu werden, eingebaut zu sein in deine Gedanken, in deine Absichten und Pläne, für das Geschehen mit deinem Volk in diesen Tagen möchten wir bitten, dass du inmitten des Grauens und des Verderbens und des Todes deiner Erbarmungen gedenkst. Vollführe dein Werk und vollende und erlöse die ganze Schöpfung aus der Gefangenschaft des Todes hinein in dein unzerstörbares und ewig bleibendes Gottesleben. Wir danken dir, dass du das verheißen, zugesagt und geschworen hast und dir es auch gelingen wird, alles so zu machen und zu vollenden, wie es deinem Herzen gemäß ist. Geh du mit uns jetzt nach Hause durch den Tag und lass uns von der Freude deines Evangeliums geprägt und verändert werden. Wir danken dir von Herzen. Amen.